Erstmal ein Einwurf oder eine Anmerkung. Europeaner wurde hier schon öfter erwähnt. Ich habe sie mir nochmal angeguckt, kurz hier vor der Tagung. Also auf Deutsch gesagt, ich halte für einen Witz. Ich habe da in der Europeaner zum Beispiel mal Kafka gesucht, ein urheberrechtsfreier Autor. Und ich habe, glaube ich, 7 Treffer gefunden und das waren ungarische Kafka-Übersetzungen. Ja, das ist, was in der Europäer steht. Also was sie momentan ist, das kann man vergessen. Sie ist vielleicht ein Potenzial, aber momentan ist es wirklich absolut unbrauchbar. Vielleicht noch eine weitere Anmerkung dazu. Der Vertreter von Google sagte, wir investieren einen 3-stelligen Millionenbetrag über mehrere Jahre. Berlin hat 3 Opernhäuser, was kosten die an Subventionen? Also selbst eine Stadt wie Berlin, wenn man da, ich sag mal, 2 Opernhäuser schließt und dann vielleicht auch mal in einer anderen Stadt, dann könnte man auf europäischer Ebene erstaunlich viel erreichen. Also ich glaube einfach, dass der politische Wille fehlt. Ja? Und also Leute wie Wovereit oder so, die haben einfach andere Prioritäten. Okay, damit muss man leben. Ja? Oder die Bundeskulturpolitik. Ja, also wenn der Wille da wäre, dann wäre auch der Weg da. Das ist jetzt aber meine Frage an Herrn Schimmel, nämlich Sie sind ja interessanterweise Verdi-Vertreter und Verdi hat nun als diese große Gewerkschaft ja mehrere Funktionen. Also einerseits sind Sie bei Verdi zuständig für die Wahrnehmung von Künstler- und Autorsrechten, aber zu meiner Zeit, in der ich hier noch an der FU Berlin war, war Verdi auch für uns wissenschaftliche Mitarbeiter zuständig und wir wissenschaftlichen Mitarbeiter und Unileute, wir haben natürlich auch das Interesse am öffentlichen Zugang von Büchern und Informationen. Ich sitze nun an einer Kunsthochschule in Rotterdam, wo wir keine wissenschaftliche Bibliothek haben, aber einen wissenschaftlichen Magisterstudiengang. Die Versorgung von Büchern ist nicht nur in Afrika und in Indien, sondern selbst in Europa ein Problem sein, wenn sie nicht an der sogenannten Elite-Universität sind. Was mich jetzt interessiert, wir wissen ja ohnehin, dass das Google Books im Moment wahrscheinlich Makulatur ist und wir nicht wissen, was kommt. Vielleicht hat es gar keinen Sinn mehr, über die Vergangenheit zu diskutieren. Mich würde mal interessieren, was wollen wir eigentlich? Also was wollen wir in der Zukunft? Und haben wir eigentlich einen Konsens hier auf dem Panel und auch auf dieser Konferenz, dass wir sagen, prinzipiell wollen wir, dass Bücher, das Wissen öffentlich übers Internet zugänglich sind und wer wie Roland Reuss sagt, wer ein Buch haben will, soll in die Bibliothek gehen, das ist für mich ein Zugangsmodell aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert und damit bin ich nicht mehr zufrieden. Ich finde, das muss sich ändern. Haben wir darüber einen Konsens oder würden Sie sagen, für Sie sind im Zweifelsfall, ist die Autorsrechtfrage so stark, also auch die, sozusagen die arbeitsrechtliche Frage so stark, dass Sie der arbeitsrechtlichen Frage Priorität einräumen würde gegenüber dieser Frage des öffentlichen Zugangs?
Also Herr Kramer, Sie dürfen eins nicht vergessen, wenn Sie mich schon in dieser Gewerkschaftsfunktion ansprechen. Es gibt, glaube ich, keine Gewerkschaft im DGB, die sich so nachhaltig dafür eingesetzt hat, dass im öffentlichen Dienst auch vernünftige Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden. Es gibt keine Gewerkschaft, die sich so unbeliebt macht, mit dem Hinweis, dass ein armer Staat auch keine vernünftigen Bibliotheken unterhalten kann. Da sind wir völlig beieinander, dass eine öffentliche Infrastruktur geschaffen werden muss, die eine Informationsversorgung sicherstellt. Da haben wir keinen Konsens. Sie erlauben Sie mir, den Gedanken mal zu Ende zu bringen. Ich bin allerdings jetzt ich persönlich ein wenig reserviert, wenn freier Zugang zu Information immer in einer Weise präsentiert wird, der mich so ein bisschen an eine Generation Pizza-Service erinnert. Also wenn ich in die Bibliothek gehen muss, dann ist das schon kein freier Informationszugang mehr, sondern ich will alles frei Haus auf meinem Bildschirm haben. Das ist eine Informationsdienstleistung, die kann man für wünschenswert halten. Ich halte es auch für eine gut vertretbare Position, bloß dass wir uns da nicht falsch verstehen. Aber die nach Hause gelieferte Pizza ist normalerweise etwas teurer als die, die man abholt. Und dann sind wir immer an der Stelle, wer bezahlt's? Die Autorenfrage hat damit primär überhaupt nichts zu tun. Ob jetzt ein Autor seine Bibliothekstantieme dafür bekommt, dass sie ihre Bücher in der Bibliothek ausleihen, oder ob er eine Beteiligung daran bekommt, dass ihnen dieses Buch per Kabel auf dem Bildschirm überspielt wird, das kann dem Autor herzlich egal sein. Also da hat man aus Urhebersicht überhaupt keine Aktien drin. Das Entscheidende ist nur, und darüber müssten wir auch Klarheit schaffen an dem Panel, dass der Autor für die Nutzung seines Werkes einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung hat. Und das geht manchmal schlicht und einfach in der Debatte über Open Access und freien Zugang zu Informationen unter. Das ist eine Leistung, die der Autor erbringt, indem er Wissen verpackt. Und dafür hat er seine Vergütung zu bekommen. Lassen Sie mich nochmal ganz deutlich sagen, so er das denn will. Ja, es spricht nichts
gegen... Das ist eine ganz wichtige Einschränkung, weil es viele Urheber gibt, die das nicht mehr für vordringlich halten. Wir hatten im Mai, glaube ich, eine hochinteressante Veranstaltung mit Lawrence Lessig in den Sophienseelen. Da ging es um die Copyright Wars, so haben wir das etwas reißerisch angetitelt. Und er hat im Zusammenhang mit Google Books interessanterweise von einer sozusagen Ökologie des Werkzugangs gesprochen und seiner Befürchtung Ausdruck gegeben, dass zu viele Lizenzierungsprozeduren eigentlich genau das nicht einlösen, was sich vielleicht jemand wie Florian Kramer wünscht. In dem Zusammenhang auch die für mich noch völlig ungeklärte Frage, wenn ich als Autor ein Buch als Hardcover oder als in physischer Form veröffentlicht und gleichzeitig mit einer Creative Commons Lizenz belege, das kann ich ja mit dem Verlag vereinbaren. Welche dieser beiden Versionen macht Google Books zugänglich? Also so oder beide? Also weiß ich, vielleicht auch eine schöne Frage an Herrn Rauer, weil Creative Commons für die es nicht wissen, sind ja sozusagen abgestufte Lizenzen, die man einräumen kann. Die auch sozusagen maßgeschneidert sind fürs digitale Zeitalter. Frage, jetzt gibt es ein Saalmikro, weil Herr Rauer schon vor etwas längerer Zeit, ich hoffe, wir sind jetzt nicht zu spät mit Ihrer Intervention.
Nein, ich wollte eigentlich ganz kurz nur Herrn Schimmel beispringen. Ja, wir wussten alle, dass dieses Schreiben, was wir da formuliert haben, nicht schön ist. Das hat aber einen ganz logischen Grund und vielleicht auch ergänzt, selbst meine Kollegen, die sich jetzt nicht tagtäglich mit dem Urheberrecht beschäftigen, die haben mich wiederum angerufen, erklär doch mal. Und wenn ich da eine Lizenzgebühr für jede Erklärung genommen hätte, ich wäre reich geworden. Aber das liegt daran, dass wenn man Rechte einräumt und insbesondere durch eine Widerspruchsfrist, muss man nach dem 308 des deutschen bürgerlichen Gesetzbuches eben demjenigen erklären, was er da, indem er sich eben nicht meldet oder eben als Normalberechtigter, als Nutzungsberechtigter unterschreibt, was er da erklärt. Und packen Sie mal in drei Seiten einen Vergleich von vielen hundert Seiten. Das ist einfach die Quadratur des Kreises. Deswegen, was wir versucht haben, ist auf drei Seiten wenigstens es so deutlich hinzubekommen, und dass man eine für die VG Wort sichere Basis dafür hat, dass die Rechte auch wirksam eingeräumt worden sind. Deswegen stand da sehr viel drin, was noch viel verquerer im Settlement drin steht. Und das zeigt eigentlich auch wiederum, dass das Settlement als solches eben und die Notifizierung der Leute, die auf der Basis dieses Settlements dann ihre Rechte an Google abgeben sollen, dass das einfach nochmal überdacht werden muss, weil diejenigen, die eben die Rechte haben, es nur sehr, sehr schwer verstehen konnten. Das einfach nur als Kommentar, warum war es so komplex?
Also es sollte sich auch nicht anhören wie eine Schelte, vollkommen klar, das ist eine rechtstechnische Materie, nicht so einfach runterzubrechen ist, aber erlaubt sei der Hinweis, es gibt interessante Initiativen wie eben iRights, die sich darum bemühen, genau diese Urheberrechtsmaterie sozusagen volksnah zu machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Gibt es weitere Fragen?
Das ist übrigens iRights auch nicht.
Ja, genau. Sie hatten sich gemeldet, vielleicht sagen Sie auch immer, wer Sie sind, auch wenn ich Sie kenne.
Schönen guten Tag, mein Name ist Christoph Bruch. Ich bin hier eingeladen als Repräsentant des Aktionsbündnisses Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft. Und ich möchte einfach nochmal kommentieren, was Sie eben gesagt haben, weil Sie sich da, fand ich, etwas despektierlich über das Aktionsbündnis geäußert haben. Anliegen des Aktionsbündnisses, und da kommen wir zu der Ausnahme, die eben nochmal angesprochen wurde, ist ja, dass Sie als Vertreter einer Klientel, die ihre Werke gerne zugänglich machen möchte, sich in diesem Zusammenhang durch die VG Wort nicht ideal vertreten sah, weil sie auch in ihrem Verhältnis zu Google, im Zusammenhang mit dem Google Book Search, ja die Interessen von primär von Autoren vertreten, die daran interessiert sind, eine Gratifikation zu bekommen für ihre Veröffentlichung. Und wir sehen die Chance in einer Aktivität wie der von Google Book, dass die Sachen zugänglich gemacht werden, und möchten sozusagen den Autoren die Möglichkeit geben, eine Rechtsprechung Rechteübertragung vorzunehmen, die am Ende dazu führt, dass mit möglichst wenig Beschränkungen die Sachen zugänglich gemacht werden und eben auch keine kommerziellen Modelle aufgesetzt werden.
Weitere Fragen da hinten? Und Ilja Braun, der bloggt übrigens gerade.
Ja, Ilja Braun ist mein Name. Es ist ja vielfach kritisiert worden, dass an dem Google Settlement hauptsächlich die Anwälte verdient haben, dass das eine extrem teure Sache war, die vor allem auch deshalb in den USA durchgeboxt werden sollte. Es ist auch die mangelnde Transparenz bei Google kritisiert worden, dass man zum Beispiel nicht weiß, was steht in diesen Abmachungen, die Google mit Bibliotheken hat. Mich würde mal interessieren, was denn dieser Abwehrkampf gekostet hat, den die VG Wort gegen Google führt. Also da ist ja ein Gutachten erstellt worden über das Settlement, dann ist die Änderung des Wahrnehmungsvertrags beraten worden. Das sind ja wahrscheinlich auch Kosten gewesen, die jetzt erstmal keinen Effekt haben, wo das Google Settlement nicht durch ist.
Vielleicht ja direkt dazu, Herr Schimmel.
Es ist richtig, die VG Wort hat ein Gutachten, Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Einer der Gutachter sitzt hier. Ich glaube, ich sollte hier nicht sagen, was die VG Wort dafür bezahlt haben. Das gehört sich eigentlich nicht. Lassen Sie mich aber eins klarstellen. Uns war von vornherein klar, dass dieses Engagement der VG Wort ein Risikogeschäft ist. Alle Beteiligten wussten, dass das Settlement erst vom Gericht gebilligt werden muss. Dass es möglicherweise also noch scheitern kann. Wir hatten aber auf der anderen Seite mit etlichen 100.000 Wahrnehmungsberechtigten das Anliegen, denen möglichst ihre Rechte zu sichern über die Verwertungsgesellschaft, zum Beispiel diese ominösen 60 Dollar, wenn sie es denn wollen. Und da mussten wir relativ schnell reagieren, weil bekanntlich das Settlement Fristen vorsah und die waren ursprünglich nur wesentlich kürzer. Deshalb völlig klar, in einer Blitzaktion über die Weihnachtsfeiertage eigentlich ist das Gutachten erstellt worden. Wir haben daraufhin die Änderung des Wahrnehmungsvertrags vorbereitet und der ist dann auch so im Mai beschlossen worden. Ja. Und was die ganze Aktion jetzt abgesehen vom Gutachten gekostet hat, das ist ein drei- oder ein niedriger vierstelliger Betrag an Reisekosten zu Sitzungen. Mehr hat die VG Wort nicht aufgewendet. Ich glaube, das ist nicht so besorgniserregend. Was ich zu Ihnen noch sagen wollte, bei allem Respekt, wenn Wissenschaftler Wert darauf legen, dass wissenschaftliche Texte frei zugänglich sind im Internet, dann sollen das Wissenschaftler erstmal mit Wissenschaftlern ausmachen. Es ist nicht die VG Wort, die mit Wissenschaftsverlagen Verträge unterschreibt, wonach der Verlag das ausschließliche Nutzungsrecht erwirbt für die gedruckten Medien und fürs Internet. Klären Sie das mit Ihren Kollegen, die solche Verträge unterschreiben, dass anschließend ein Verlag für die digitale Kopie eines Zeitschriftenartikels 80 oder 90 Dollar pro Seite verlangen kann. Das müssen Sie in Ihrer Wissenschaftsgemeinschaft abmachen und Sie dürfen diese Konflikte nicht bei der VG Wort abladen, denn die VG Wort hat den klaren Auftrag ihrer Wahrnehmungsberechtigten und zusätzlich die gesetzliche Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass für Werknutzungen auch eine angemessene Vergütung gezahlt wird. Wer will, dass seine Werke kostenlos verfügbar sind, braucht kein Google Settlement. Stellen Sie es mit Creative Commons ins Netz und das Buch wird nie bei books.google.com erscheinen, weil Google auf dieses Werk direkt übers Internet zugreifen kann und zwar lizenzfrei. Also was hindert Sie? Klären Sie es mit Ihren Kollegen. Sie haben ein Problem mit Ihren Kollegen, die Verträge unterschreiben. Und dann anschließend muss von Ihren Wissenschaftlerkollegen die Bibliothek teure Zeitschriften kaufen. Das müssen Sie untereinander ausmachen und verlagern Sie bitte diesen Konflikt, diese Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Fraktionen in der Wissenschaft, die ich beide respektiere, nicht auf eine Institution, deren klarer Auftrag es ist, für ordentliche Vergütungen zu sorgen.
Wir verlagern es ins dritte Panel, zumindest zum Teil, weil sozusagen die Position des Aktionsbündnisses auch nochmal artikuliert werden kann. Ich fände es jetzt auch ein bisschen komisch, wenn sozusagen nach dem Bösewicht Google von vorhin jetzt der Bösewicht VG Wort hier sozusagen zu so einem Popanz aufgebaut wird. Es gab eine Frage da hinten.
Keine Frage, Ferdinand Jentsch, sondern eine Anmerkung, eine Richtigstellung. Herr Dr. Grammer, Sie meinten, die Bibliothek wäre im 19. und Anfang 20. Jahrhundert ein Wissensort. Ich glaube, sie war im ganzen 20. Jahrhundert und sogar zu Beginn des jetzigen 21. noch ein Wissensort. Das zweite Argument, Sie sagten, die Opernzuschüsse, 150 Millionen etwa sind es in Berlin, wenn Sie das genauer wissen wollen, könnte man ja dafür verwenden. Ich denke, man sollte vielleicht nicht bei Peanuts anfangen, sondern denken, dass eine einzige Bank, Hypo Real Estate, erinnere nochmal dran, 102 Milliarden bekommen hat. Das ist das Hundertfache, das wäre 1% davon. Die dritte Sache, Ihr Argument zu sagen, dass nur Zugang zu Wissen hat, wer das zu Hause auf dem Bildschirm hat, erinnert mich an die augenblickliche Diskussion, Wahlbeteiligung wird niedriger, deswegen müsste man dem Bürger den Weg ersparen, die 500 bis 800 Meter zum Wahllokal, und müssten ihn auch zu Hause lassen. Ich denke, ein paar Meter kann der Bürger auch gehen, und ich denke, das muss nicht sein, dass man sagt, Freiheit ist dann beschnitten, wenn ich nur 3 Schritte gehen muss.
Okay, ich habe zuerst mal, haben Sie mich falsch zitiert, ich habe nicht gesagt, die Bibliothek ist ein Zugangsmedium auf dem Stand des 19. und 20. Jahrhunderts, sondern wenn man den Zugang zu Information allein auf Bibliotheken beschränkt, dann ist man auf dem Niveau des 19. und 20. Jahrhunderts. Ein wichtiger semantischer Unterschied. Und ich kann Ihnen sagen, ich sitze in Rotterdam, einer Arbeiterstadt, da gibt es keine vernünftige Universitätsbibliothek. Ich habe 20 Masterstudenten und ich möchte gerne, dass die auch Kulturtheorie lesen können. Ich bin an einer Hochschule, die gegen Kulturtheorie ist, die solche Bücher auch nicht anschafft. Und ja, also da kann ich nur sagen, es ist eine unglaubliche Arroganz zu sagen, man kann hier nur irgendwie in einer Stadt wie Berlin Studenten studieren lassen auf einem höheren Niveau, dass sie überhaupt Zugang zu diesen Büchern haben. Also das finde ich wirklich, da stehe ich dahinter, dass ich sage, das kann man heute so nicht mehr vertreten. Ja?
So, falls es jetzt keine weiteren Fragen oder Anmerkungen mehr gibt, würde ich langsam in die Schlussrunde einmünden. Es ist interessanterweise stärker in den Vorgesprächen als bislang auf den Panels zur Sprache gekommen, die Frage der Kontrolle über unsere Kulturgüter, zu denen zweifelsohne die Bücher zählen. Es gab diesen Präzedenzfall jetzt bei Amazon mit der E-Book-Version von 2 Büchern von Orwell 1984 und Animal Farm, die kurzzeitig zumindest aus den Kindle-Readern wieder verschwunden waren, weil die Rechteklärung nicht eindeutig war. Das deutet so ein bisschen an, wie wir so eine Society of Excess so einmünden. Also wo es sozusagen die Vorstellung von einem Eigentum irgendwie erodiert und es immer nur noch temporäre oder irgendwie lizenzierte Zugänge gibt. Peter Glaser, auf was sollten wir achten oder wie sollten wir uns für diese Debatte schon mal vorbereiten?
Also ich habe keine eindeutige Antwort. Es ist tatsächlich ein Problem, dass wenn man sich die Musikbranche, die vieles, was der Buchbranche noch bevorsteht, schon durchlebt und durchlitten hat, wenn man sich da das große erfolgreiche Geschäftsmodell von Apple mit dem iTunes Store anschaut, muss man sagen, also sozusagen so ein bisschen DRM muss wohl sein, also das sagt Steve Jobs selber, der würde die Sachen gerne ohne jede Form von Kopierschutz rausgeben, aber dann hätten die Majors, die großen Labels einfach nicht mitgemacht. Bei den Verlagen sitzt die Angst davor genauso tief, also da geht dasselbe Spiel jetzt los, wo man auf der einen Seite sagt, okay, so eine gewisse Grundsicherung muss man den Verlagen wohl zubilligen, also von der Rechtsabteilung bis zu den Verlegern stehen da natürlich alle, man wird dann einfach keine Lizenzen kriegen, wenn die nicht in irgendeiner Weise gesichert sind. Auf der anderen Seite sage ich aber auch als Autor oder als Leser, es ist ein kultureller Rückschritt, wenn ich meine Bücher nicht mehr verborgen kann. Das heißt, ich habe irgendwie ein E-Book oder so einen Reader und habe eine lizenzierte Version von dem Buch drauf und müsste sozusagen, wenn ich das Buch weitergeben will, das mitsamt meiner Hardware weitergeben und kann dann zum Beispiel auch nicht sagen, ich verzichte jetzt temporär auf diese Lizenz auf diesem Gerät und übertrage das auf das andere Gerät, drücke aufs Knöpfchen und leihe es einem Freund von mir. Also das sind auf jeden Fall Dinge, die so nicht bleiben können, weil das eher ein Schritt zurück als ein Schritt nach vorne ist. Übrigens ist diese Geschichte mit dem Kontrollverlust mit ein Grund, warum die von Google sich mit diesem ganzen Book Settlement und wie sie vorgegangen sind, einfach unglaublich ins Knie geschossen haben. Es geht also auch in dem Zusammenhang, den Sie erwähnt haben, dass da dann Texte vorliegen von 140 Seiten, von 3 Seiten, die in beiden Versionen kaum bis gar nicht verstanden werden. Ganz offensichtlich bei dem, wie wir miteinander umgehen und wie wir Verträge machen, nicht nur um Vernunft, sondern auch um Vertrauen. Ja? Und das ist jetzt zum Beispiel was, das ich sagen muss, dass die VG Wort nach wie vor mein Vertrauen genießt und dass Google mein Vertrauen in diesen gesamten Komplex in Teilen erschüttert hat. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren zum ersten Mal in der CT einen Artikel über Google Books, also über die laufenden Arbeiten gelesen und war sehr erstaunt zu lesen, dass die Räume in den Bibliotheken, in denen die Scanner stehen, abgeschottet sind, die werden abgeschlossen, da dürfen nur Leute von Google rein und die Fenster werden abgehängt. Und man fragt sich dann, was machen die denn da eigentlich? Machen die da Raubkopien oder was? Na, so. Also das ist irgendwie kein, und da habe ich angefangen, das war sozusagen, da lagen dann die ersten Steine auf dem Weg zum Heidelberger Appell. Wo ich dann irgendwann mal kumulierte, das nach 2 oder 3 Jahren. Ich bin dann natürlich ein bisschen aufmerksam geblieben und habe mir angeguckt, was da läuft. Und es endete dann damit, dass man sich plötzlich als Autor oder als Urheber, der ja eigentlich die Verfügungsgewalt und die Entscheidungsrechte über wer wann was mit den Dingen, die ich geschaffen habe, anfängt, auf eine ganz kuriose Art und Weise vor sich hergetrieben fühlt von einer Firma, die sagt, also entweder du unterschreibst jetzt bis zum 7. November oder es passiert irgendwas furchtbar Unverständliches, was da auf diesen 140 Seiten steht. Das ist dann so, also man muss sich jetzt vorstellen, dass Autorinnen haben die doppelte Last, das heißt, die müssen versuchen, am Leben zu bleiben, indem sie Texte schreiben und auf die Kinder aufpassen. Und die Autoren müssen manches Mal nur irgendwie ihre Texte schreiben. Und ein Grundproblem dieser ganzen Geschichte ist zum Beispiel auch diese Dynamik, dieser Druck, dieser zeitliche Druck, der durch Google, durch die Terminsetzungen und so weiter aufgebaut worden ist, wobei sich aber herausgestellt hat, dass es viel notwendiger wäre, in Ruhe zu informieren, in Ruhe und langsam. Von keinem Autor kann verlangt werden, dass er sich jetzt plötzlich zum Urheberrechtsspezialisten aufschwingt an 2 Nachmittagen, wo selbst ausgewiesene Urheberrechtsspezialisten die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, das ist ein kompliziertes Gebiet, Copyright, Urheberrecht, 2 ganz unterschiedliche Dinge und so weiter.
Herr Schemel?
Ich glaube, Google ist nur ein Symptom von dem, was wir zurzeit miterleben. Wir erleben einen radikalen Bruch unserer wesentlichen Kulturtechniken. Das Buch wird es nur eine Zeit lang geben, die gedruckte Zeitung auch, aber nebenan entstehen immer zusätzlich neue digitale Plattformen, die auch als Vertrieb für Kultur und Wissen und Information dienen. Ich glaube, wir müssen uns da erst neue Spielregeln angewöhnen. Sie sagten eher völlig zu Recht, ich sehe das doch gar nicht ein, wieso darf ich mein Buch nicht verleihen, wenn ich es ordentlich gekauft habe und es auf meinem E-Book gespeichert ist. Wenn ich das Wort verleihen höre, dann weiß ich, dass sofort bei allen Verlagen und speziell bei den Musik- und Filmproduzenten die Alarmglocken klingeln. Verleihen heißt borgen und dann kommt tauschen. Das Problem bei all diesen digital repräsentierten Medien ist doch, dass ich jederzeit die Information völlig problemlos vom Träger abnehmen kann. Man nennt es dann Tauschen, in Wirklichkeit ist aber ein Vervielfältigen. Und an der Stelle fangen dann die Sorgen an. Man versucht immer wieder mit technischen und juristischen Instrumenten, lassen Sie mich mal so bildhaft sagen, mit aller Gewalt und künstlich die Buchstaben wieder auf das digitale Papier festzunageln. Und es wird nicht gelingen. Die Debatte, wir hatten es heute Vormittag im Einleitungsstatement gehört, über diese technischen Schutzmaßnahmen, ja, da kann man sich im Nachhinein immer noch drüber aufregen, dass der Gesetzgeber diese Regelung geschaffen hat. Gucken Sie mal in die Praxis, wo wird denn noch DRM-Technik eingesetzt, wo wird denn heutzutage noch praktisch mit Kopierschutz gearbeitet. Die technischen Verfahren sind so gut wie tot, weil sie entweder nicht funktionieren oder vom Konsumenten nicht akzeptiert werden. Was will ich damit sagen mit diesem ganzen Gerede, dass ich eigentlich auch nicht weiß, wie es weitergeht. Ich glaube, wir sind in einer Orientierungsphase, wo eben Verlage so was Komisches versuchen wie bei den E-Books, lizenzieren für eine Ausgabe und dann darf es nur auf diesem Buch gelesen werden und nicht auf ein anderes überspielt werden. Das ist keine vernünftige Lösung, die ist abgeschrieben von der Computersoftware. Da darf die Software nur auf einem Rechner laufen und sonst ist eine Urheberrechtsverletzung. Da werden wir perspektivisch vernünftige Regelungen finden müssen. Und vielleicht nochmal eine Bemerkung zu dem Google Settlement jetzt. Das ist ja ein Versuch von zwei Parteien, aus einem Konflikt ein möglichst vernünftiges Ergebnis rauszuholen. Vernünftig ist aus meiner Sicht das Ergebnis schon deshalb nicht, weil ich bei allem Respekt vor den Leistungen dieses Unternehmens Google einfach nicht trauen kann. Ein Unternehmen, das seine Such- und Auswahlalgorithmen strikt geheim hält, ich respektiere diese Geheimhaltung, kann eigentlich nicht der zuverlässige Informationsvermittler sein. Wenn ich nicht weiß, was mir Google zeigt und was mir Google nicht zeigt, nach welchen Kriterien, dann habe ich da meine Bedenken. Und dieses Unternehmen dann sozusagen als Ersatz für die öffentliche Infrastruktur in Bibliotheken zum Beispiel, da sehe ich, wenn ein Buch fehlt, da kann ich es feststellen, bei Google merke ich es nicht, dass irgendwas nicht angezeigt wird, als Ersatz für diese öffentliche Infrastruktur einzusetzen, halte ich langfristig für eine sehr gefährliche Entwicklung. Und ich glaube, das ist wesentlich zentraler als die Frage, ob nun Google 2 oder 3 Zeilen Snippets anzeigen darf und ob nun 60 oder 65 Dollar fürs Scannen gezahlt werden. An der Stelle, und das ist, glaube ich, auch der zentrale Punkt in unserer Medien- und Kulturtechnik, werden wir die nächsten Jahre viel nachzudenken haben.
Dem schließe ich mich sehr gerne an. Ich glaube auch, also was ich beobachte, oder zumindest eine vorläufige Diagnose ist, ich befürchte so etwas wie einen Verlust der Mitte gerade im Literaturbetrieb. Und zwar äußert es sich in Deutschland, also es äußert sich erst einmal am Motto dieser Tagung, nämlich Enteignung oder Infotopia. Also das sind zwei Extreme, die, so muss man natürlich zuspitzen, um die Fragen auf den Punkt zu bekommen, aber es scheint mir, als ob die ganze öffentliche Debatte in Deutschland sich genau an diesen beiden Extremen anknüpft. Und das ist, finde ich, sehr problematisch. Also wir haben auf der einen Seite Heidelberger Appell bzw. Hamburger Erklärung und auf der anderen Seite das Internetmanifest. Und die sind genau jeweils auf diesen beiden Polaritäten. Ich würde sagen, dass Aussicht, dass auch Bücher, geschriebenes Wissen frei ins Internet gestellt wird, frei, mal ein bisschen in Anführungszeichen, wenn wir von Google reden, da bin ich auch, halte es auch nicht für frei, aber zumindest zugänglich ins Internet gestellt wird, das ist etwas, das funktioniert sozusagen für die Undergrounder und für die Wissenschaftler auf der einen Seite und es funktioniert auch in gewisser Weise für die Leute, die wirklich Bestseller-Künstler oder Stars sind. Also ein Michael Jackson oder es gab auch noch andere Bands, die haben ihre Songs zuerst als MP3s ins Netz gestellt und konnten dann ihre CD immer noch millionenfach verkaufen. Das geht dann, wenn man ganz oben sitzt. Und ebenso kann ich ein Undergrounder sein oder ein Wissenschaftler, der einfach nur will, dass die Sachen zugänglich sind und sowieso kein Geld damit macht. Für mich macht das keinen Unterschied. Aber ich glaube, dass gerade sowas wie so eine kulturelle und für mich auch im positiven Sinne bildungsbürgerliche Mitte, die es gerade im Literaturbetrieb gibt, dass der Verlust droht, aber nicht allein durch Digitalisierung, nicht allein durch Google Books, sondern durch eine gesamte Entwicklung des Literaturbetriebs. Und in so einer Mitte würde ich auch Sie sehen, wenn Sie mir erlauben, also Underground und Mitte, ja. Aber es ist tatsächlich ein Modell, das für Schriftsteller wie Sie noch funktioniert und vielleicht für zukünftige Schriftsteller sehr prekär wird.
Ja, und wenn Sie mich jetzt fragen, wie es weitergeht, ich weiß es auch nicht. Und werde jetzt auch gar nicht den Versuch machen, jetzt in Synchron nochmal einzumünden. Aber, also ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich habe gelesen, wie es weitergehen könnte. Und zwar gibt es ein ganz hübsches Gedankenexperiment von einem Kollegen von Florian Kramer, nämlich auch einem Komparatisten, Michel Chaouli, das unlängst im Merkur zu lesen stand. Und er stellt sich also ein vollkommen neuartiges Lesegerät vor, das nicht wie die gängigen E-Books einfach die Funktionalität und die Dimensionen des gedruckten Buchs 1:1 versucht nachzubauen, sondern ein Lesegerät, das echte Eingriffe am Text ermöglicht. Und er macht dafür ein paar Vorschläge, Adverbienregulator, so wie so ein Beschreibungsraffer, vielleicht mit so einem, das müsste Apple eigentlich machen, glaube ich, ne? Mit so einem Clickwheel, Filter für abgedroschene Metaphern. Und jetzt kommen wir der Sache näher, die Peter Glaser schon ganz richtig angedeutet hat. Pop-up-Fenster für die Erklärung von Symbolsprache und die Unterlegung von passenden Bildern und Musik, Zitat, so wie Google Anzeigen und Suchergebnisse einander anpasst. Also kontextintensive Literatur. Und ich würde jetzt zusammenfassend sagen, vielleicht ist es eben neben den Modalitäten eines künftig auszugestaltenden Urheberrechts eben auch gerade diese Modalität des Lesens, die uns künftig beschäftigen wird und was die einen als einen unzulässigen Eingriff in die Werkintegrität empfinden, reizt gerade die anderen als eine Freiheit sozusagen zur Remix-Literatur, die eben auch aktivierende Potenziale hat und sowas wie kollaborative Literatur bedeuten könnte. Irgendwie dann auch wieder Kulturstufe, die wir schon mal hatten, weil früher die Sachen sehr wohl kollektiv entwickelt wurden und oral eben weitergegeben. Also insofern schließt sich da in der kulturellen Evolution auch ein bisschen wieder der Kreis. Und ich würde vorschlagen, wir treffen uns genau dieser Konstellation in 5 Jahren wieder, haben alle ein Gadget unterm Arm und vergleichen unsere Lektüren. Herzlichen Dank.